möchte uns heute etwas aus dem Philipperbrief vor unsere Augen stellen. Zuerst einen Vers aus dem Kapitel 1, Vers 17. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Denn es ist weit besser. Und dann aus dem Kapitel 3. Vers 14. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Kapitel 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freuet euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ja, wir haben hier diesen wunderbaren Brief, den der Apostel Paulus aus dem Gefängnis an die Gläubigen in Philippi geschrieben hat, die er doch so sehr liebte. Er hatte mit dieser Gemeinde in Philippi eine ganz besondere Herzensbeziehung. Sie waren die einzigen, von denen er Geld regelmäßig annahm, die ihm für seine Notdurft geschickt haben, denn er war ja, wie wir so sagen, vollzeitlich im Werke des Herrn tätig. Obwohl der Apostel Paulus ja auch zwischendrin wieder seinen ursprünglich erlernten Beruf, nämlich Zeltmacher und Zeltweber, ausgeübt hat, um Geld zu verdienen. Er wollte nicht, dass Menschen meinten, der verkündet ja nur das Evangelium, weil es dafür Geld gibt. Er hat das Evangelium kostenfrei gemacht. Obwohl er auf der anderen Seite sagt, ja, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das hat der Herr Jesus ja seinen Jüngern eingeprägt. Da braucht ihr euch nicht schämen. Aber von den Philippern, da hat er es genommen. Da war so eine Herzensverbindung. Und er hatte solch eine Freude, dass er sagen konnte zu Anfang des Briefes, ich kann euch sagen, dass ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Obwohl in dem Brief ja dann im ersten Kapitel ja auch vorkommt, von denen, dass da einige sind, von denen ich euch oft gesagt habe und jetzt mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Vielleicht haben sie den Glauben nicht über Bord geworfen. Aber die mit der Verkündigung des Evangeliums und mit dem Glauben an Jesus Christus einhergehenden Schwierigkeiten, den Namen des Herrn öffentlich zu bekennen, denen wichen sie aus. Ich habe jetzt ein sehr schönes Buch gelesen, muss ich sagen, sehr schön. Jetzt will ich den Namen nennen des Autors, ist sehr bekannt auch. Und war vieles zu Herzen gehendes dabei, das muss ich sagen. Aber was ich so vermisste, das ist so das Kreuz. Nicht, dass das Kreuz nicht als die Rettung für uns vor Augen gestellt wurde, aber das Kreuz. Und dass das Kreuz aber auch die Geister scheidet. Dass das Kreuz auch ein Kreuzweg ist. Willst du den Weg des Lebens gehen? Kommst du am Kreuz nicht vorbei? Oder nimmst du die Abzweigung vor dem Kreuz? Und das ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Ich habe jetzt das noch gelesen, wie der Jesus das in seinen Reden, wo er die Prinzipien und Grundsätze des Reiches der Himmel festgelegt hat. Und da hat er auch gesagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind, die darauf wandeln, die diesen Weg gehen. Und das gehört auch zur Wahrhaftigkeit der Verkündigung des Evangeliums dazu. Natürlich auch für die Gläubigen. Ist ganz klar, wenn wir uns zu dem Herrn bekennen und wir gehen einen Weg in dieser Welt, der zur Verunehrung des Herrn führt, was soll er denn dann mit uns machen? Manchmal lässt er uns laufen, bis dass wir so im Dreck liegen, dass wir anfangen zu schreien, Herr, was habe ich da gemacht? Bitte komm, hol mich hier raus. Ich habe jetzt ein E-Mail bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass sowas nochmal hochkommt. Ein langes E-Mail von einem lieben Freund und Bruder aus Rumänien. Da ging es um den Gemeindebau, könnt ihr auch bitte mit dran denken, der damals in Bukarest stattgefunden hat. Und da waren so etliche Ungereimtheiten. Und ich erinnere mich, dass ich damals in dem alten Versammlungsgebäude gepredigt habe und habe den Geschwistern gesagt, das war so eng und war so eine stickige Luft, die Fenster waren alle geöffnet, weil sie draußen auf dem Gang alle standen, um auch noch zuzuhören. So waren die Verhältnisse. Aber dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, es kann sein. Ich freue mich, wenn ihr ein großes, neues Gemeindegebäude bekommt, als Zentrum auch, wo man auch Konferenzen stattfinden können. Aber es kann sein, dass ihr einmal nachdenken werdet und sagen werdet, ach, wären wir doch noch in dem alten Versammlungsgebäude. Denn wenn Neid und Streit entsteht, wie kann der Herr seinen Segen dann geben? Wenn wir uns von ihm abwenden, das habe ich auch hier gesagt, wird es finster um uns her, unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Ja, und dann war das so, damals sollte dieses große Gebäude eben auch eine christliche Schule beherbergen und da hatten Brüder gesagt in Deutschland, also für so ein großes Gemeindegebäude, da geben wir nicht, aber wenn da jetzt christliche Schule reinkommt, da geben wir. Und genau die christliche Schule ist dann mit List und Tücke aus diesem Gemeindegebäude rausgedrängt worden. Zugunsten einer Bibelschule, die aber nie sich so richtig, wie ich das beurteilt habe, entwickelt und entfaltet hat. Und im Übrigen waren Dinge da, wo man sagen würde, können das Christen machen? Dass der Bauunternehmer, bei dem ich oft war, dann zu mir kam und dachte, ja, der drängt mich immer, immer, ich baue mir doch da ein Haus, du kannst doch mal ein bisschen Material abzweigen. Und als dann hörte, wir hörten, da ist nicht genug Material für das Dach da, obwohl der Bruder, der es gespendet hatte, 15% mehr Material geschickt hatte, als sie eigentlich brauchten. Ja, und dann haben wir zufällig das Haus eines der Führenden da gesehen. Und was war auf dem Dach? Ihr könnt es schon erraten. Na, also Jahre später hörte ich dann, dass da große Schwierigkeiten sind. Dass denen auf einmal der Grund, auf dem sie gebaut haben, streitig gemacht wird. Das war ja damals noch so eine Übergangsphase. Die Stadt hatte denen das verkauft, das war alles rechtens. Aber mit den Vorbesitzern, das war wohl irgendwie nicht geklärt worden und die verlangten jetzt ihr Recht. Und jetzt ist es tatsächlich dahin gekommen, dass dieses Grundstück neu gekauft werden muss. 375.000 Euro. Gott hat sich noch erbarmt, schrieb der Bruder, die vielen einfachen Geschwister, die zum Herrn geschrien haben. Diese Gebete hat er erhört und da ist diese Rechtsanwältin, die diese Rechte da vertrat, die jetzt Geld verlangen für das Grundstück, ganz plötzlich gestorben. Und da konnte dann eben der Preis 375.000 festgemacht werden. Und jetzt haben die Brüder gesagt, oder als ich das damals hörte, das ist ja schon Jahre her, habe ich gesagt, das ist kein Wunder. Ihr Lieben, das ist kein Wunder, als Brüder mir das erzählen. Denn wenn das so gelaufen ist, wie das gelaufen ist, wie kann der Herr da seinen Segen drauflegen? Ja, und jetzt haben die Brüder das erkannt und haben gesagt, da müssen erstmal Dinge in Ordnung gebracht werden vor Gott. Also die haben nicht gesagt vor Gott, die sollten mit mir was in Ordnung bringen. Ich habe einen Freund und Bruder angerufen, ja, es geht doch nicht um mich. Es geht doch um den lebendigen Gott, gegen den wir gesündigt haben. Es geht doch um unseren Herrn Jesus, den wir verunehrt haben. Und wenn das dazu jetzt führen würde, dass wirklich Buße getan wird, dann ist das eine ganz, ganz große Gnade Gottes. Also ihr seht, im Kleinen wie im Großen passieren einfach Dinge, wo der Herr dann auch manchmal einen sehr langen Atem hat, aber dann kommt's doch dazu, dass man stille stehen muss und sagen muss, was jetzt, wo jetzt die 375.000 hernehmen? Jetzt sollen alle Gemeinden in Rumänien plötzlich dafür gerade stehen. Und der Herr hatte damals so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass das ganze Gebäude, das war nämlich so angefangen, so immer so schrittweise, ist ein großes Darlehen aufgenommen worden, damit das in einem Zug fertig gemacht werden konnte. Da war genügend Geld da, aber das Gebäude ist nicht fertig. Wir singen ja in einem Lied, oh wie sehr wirst du verunehrt, Herr Jesus komm, entehrt, Herr Jesus komm. Wir wollen uns darunter beugen und auch dieses Wort, was der Apostel an die Philipper schreibt, dass da einige sind, das ist im 15. Vers, die Christum aus Neid und Streit predigen, also aus unlauteren Motiven. Ich kann hier stehen auf der Kanzel und kann viel fromme Worte machen, aber in Wirklichkeit will ich hier stehen. Versteht ihr das? Der Apostel Paulus, der sagt, ich bin der geringste der Apostel. Der sagt, ich bin der geringste der Heiligen. Und der sagt, ich bin der größte der Sünder, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Möge der Herr uns Kraft, Gnade und Vollmacht geben, dass wir immer unten bleiben und uns demütigen unter seine mächtige Hand, wie der Apostel Petrus das schreibt, damit er uns erhöhe zu seiner Zeit. Nun, der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt ständig von der Freude. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Darüber freue ich mich, darüber freue ich mich, darüber freue ich mich. Und wir könnten fragen, Paulus, wo kommt denn deine Freude her? Du hättest doch wohl allen Grund, traurig zu sein, zu weinen. Vielleicht hat er das auch manchmal. Er sagt es ja, von denen ich jetzt mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Sagt er an anderen Stellen, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist. Er hat auch geheult um diese Zustände im Volke Gottes willen. Aber er hatte die Freude, weil wenn wir durch Leiden gehen, durch Nöte gehen, der Herr Jesus so ganz, ganz nah bei uns ist und wir diese Nähe und diese Gegenwart so verspüren, dass die Freude so überwiegt, dass alle Trauer verschwindet, Und dass wir auch unter Tränen singen und jubilieren können. Herr, wie wunderbar ist es, bald werde ich dich sehen, wie du bist. Und der Apostel Paulus, der sagt so ganz einfach und schlicht, das Leben ist für mich Christus. Es ist ja hier in der Welt auch bekannt, dass es manchmal so heißt, ja, Fußball, ich sage das jetzt mal, weil das aktuell ist oder populär ist, Fußball war sein Leben. Sein Leben war der Kleingartenverein. Der lebte für die Partei. Es ist ja nicht so, dass Christen im Beruf nachlässig sein können und sollen, sondern ganz im Gegenteil. Christen können alles besser machen als andere, weil sie es unter der Aufsicht ihres Herrn tun. Und immer wieder sich sagen, ich diene meinem Herrn, auch mit dem, was ich im Beruf tue. Und deswegen konnte Paulus sagen, denn das Leben ist für mich Christum und Sterben ist Gewinn. Ich meine, in der römischen, und unter römischer Autorität, das ging manchmal ruckzuck, da war der Kopf weg. Paulus sagt einmal, alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, weil er wusste, ich verkündige, Jesus Christus ist König und Herr, und da sitzt einer in Rom, der von sich beansprucht, ich bin der Kaiser, ich bin der Oberste, mir muss göttliche Verehrung gebracht werden. Und das war schon ein Problem, und das ist ja in der Welt heute so geblieben. Wer die Zeitschrift liest von Open Doors, offene Türen, über die Verfolgung der Christen in der Welt, das sind ja Millionen, die verfolgt werden. Kein Tag vergeht, wenn wir die Zeitung aufschlagen, und es steht ja gar nicht alles drin, was wieder passiert ist. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, da sind sie bei 3 Witwen gewesen, deren Männer vor ihren eigenen Augen erschossen worden sind und vor den Augen der Kinder. Warum, Herr? Und es ist auch sehr interessant zu lesen, dass die alle, auch in Syrien, nicht sagen, betet dafür, dass wir hier rausgeholt werden, schon, dass das Morden aufhört. Betet dafür, dass wir Kraft behalten und den Herrn, unseren Glauben, nicht verleugnen. Warum ist Sterben Gewinn? Ja, weil wir vom Glauben zum Schauen kommen. Weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Weil diese lebendige Hoffnung, die wir haben, sich dann erfüllt. Dann brauchen wir nichts mehr hoffen. Deswegen ist Sterben ein Gewinn. Und wir werden sehen, wie er uns geliebt hat und wie er uns durchgeführt hat bis zu diesem Augenblick. Ja, das Leben im Fleische, mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Hier geht es nicht darum, dass der Apostel Paulus sagt, ich habe die Nase voll von diesem Elend, von diesem ständig verfolgt werden. Und jetzt sitze ich hier, habe das Evangelium verkündigt und was habe ich davon bekommen? Ich sitze im Gefängnis. Aber der Paulus wusste, mein Leben ist in Gottes Hand. Und wenn der Herr sagt, nun komm, und das schreibt er in seinem zweiten Brief an Timotheus, gegen Ende eben seines Lebens, kurz vor seinem Ableben, dass die Zeit seines Abscheidens vorhanden ist. Auch der Apostel Petrus schreibt so. Und Paulus konnte dann sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf vollendet. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird. Aber nicht alleine mir, sondern all denen auch, die sein Erscheinen lieb haben. Aber hier ist es eben noch so, dass er von beidem bedrängt wird. Er sieht die Gläubigen und er sieht, Herr, ich möchte Ihnen doch weiter dienen. Ich möchte sie doch weiter fördern in der Erkenntnis deiner wunderbaren Person, dass sie befestigt werden. Wir haben uns bei Dietmar erinnert, ja, wir haben einen Felsen, dass sie befestigt werden, dass sie sich gewiss sind, wir haben unseren Glauben auf dem Felsen Jesus Christus gegründet. Und das gibt dann eine solche Festigkeit auch im Herzen, dass man dann, ob es Krankheit ist und sonstige Nöte, durch die wir gehen, ruhig sein können und wissen, es ist alles in seiner Hand. Er wurde von beiden bedrängt. Ich sage nochmal, dieses Bedrängtwerden war nicht so, dann hört endlich mal dieses Elend und dieses Leiden auf. Sondern er wurde davon bedrängt, bei Christus zu sein. Wenn wir die Evangelien lesen, schlägt nicht unser Herz dann immer wieder neu von Freude, wenn wir unseren Herrn Jesus sehen, wie er geredet hat, wie er gehandelt hat. Welch wunderbare Person, wie er mit den Jüngern umgegangen ist, wie er sich um die Pharisäer und Schriftgelehrten gekümmert hat und ihnen versucht hat zu helfen. Und wir haben uns ja vor kurzem daran erinnert, wie er noch, als er am Kreuz hing, besorgt war für die Seinen und wie er mit dem Vater geredet hat über die, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Den kennenzulernen, um bei ihm zu sein. Die Schrift sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das war es, was ihn zog. Und dann heißt es nicht nur, und bei Christus zu sein, denn es ist besser, sondern da steht, weit besser. In der Anmerkung heißt es, um vieles mehr besser. Also weit besser ist sicherlich gut ausgedrückt. Aber das Bleiben hier ist nötig, im Fleische, nötiger um euretwillen. Ich werde noch gebraucht. Der Herr hat mich noch hier im Gefängnis gelassen und ich habe die gute Zuversicht. Er schreibt ja, dass seine Situation zur Besserung des Evangeliums geworden ist, so dass ich noch die Möglichkeit bekomme, auch weiter das Evangelium von der Gnade Gottes zu verkünden. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun hat er über manches ihnen noch geschrieben. Und dann, wenn wir zum dritten Kapitel gehen, finden wir diesen wunderbaren Vers, dieses Eines aber. Das ist im Übrigen einige Stellen in Gottes Wort, die uns das vor Augen führen. Eines aber. Ich denke jetzt an die besondere Stelle, wo der Jesus der Martha sagen musste, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen wird. Also da haben wir ein Eines, das wir alle so nötig haben, nämlich uns mit Gottes Wort zu beschäftigen und die Stimme unseres Herrn Jesus zu hören und die Herzensohren zu öffnen. Hier wird uns gesagt, eines aber tue ich, ist hier kleingedruckt, das ist zum besseren Verständnis gesagt, im Urtext heißt eigentlich nur eines aber. Und dann sagt der Apostel, vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was da vorne ist. Heißt das, dass wir praktisch an nichts mehr denken sollen, was in unserem Leben gewesen ist? Haggai musste dem Volk sagen, richtet euer Herz auf eure Wege. Wie war das früher? Und dann, als sie angefangen hatten, das Haus Gottes zu bauen, wie ist es jetzt? Und Gott hat dem Volk Israel oft gesagt, gedenket des Weges, den ihr gezogen seid. Vergesst es nicht. Aber hier heißt es, vergessend was da hinten. Ja, was wir getan haben, haben wir getan. Ich will das mal so sagen, wir wollen uns nicht auf frommen und christlichen Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, wisst ihr, im vergangenen Jahr, da habe ich das, ich habe das ja ein paar Mal erwähnt, ich habe 18 Jahre lang Jugendarbeit gemacht. aber jetzt bin ich ja alt geworden, jetzt brauche ich es nicht mehr, brauche ich nichts mehr machen. Nein, der Apostel sagt das ganz anders. Wir haben immer ein Ziel vor Augen. Vergessen, was da hinten war, du hast wieder einen neuen Auftrag. Ja, natürlich liegt in dem Vergessen auch Trost. Denn wir haben ja auch manches Mal versagt. Das schmiert uns der Herr nicht immer wieder aufs Butterbrot. Wenn, ich sag das mal so, erinnert er uns mit traurigem Herzen daran, wenn es nötig ist. Weil wenn wir anfangen, wieder hochmütig zu werden und zu vergessen, dass wir auch selber Fehler gemacht haben und anderen immer mit dem Zeigefinger kommen, das geht nicht. Sondern wir sind getröstet worden und können nun andere mit dem Trost trösten, den auch wir empfangen haben. Also vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist. Was ist denn vorn? Vorn ist unser Herr Jesus Christus. Vorn ist der Mann mit den durchbohrten Händen. Vorn ist das Vaterhaus, das wir nicht egoistisch für uns alleine haben wollen, sondern wir möchten doch viele, viele mit auf diesem Weg nehmen. Und wir möchten auch die ermutigen und ermuntern, die müde geworden sind. Warum du müde geworden bist, daran wird dich der Heilige Geist erinnern. Geh in die Stille und sage, Herr, warum habe ich so wenig Kraft und Freude? Hier steht, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist. Wir sehen also einen Rennläufer, der alle Kraft daran setzt, das Ziel als Erster zu erreichen. Und nicht da gemütlich dahertrottet, sondern er sagt, jage ich das Ziel anschauend. Und dieses Ziel ist die Person unseres Herrn Jesus Christus. Hebräer 12 ist uns allen gut bekannt. Hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sehen aber Jesum. Betrachtet den hohen Priester und Apostel eures Bekenntnisses Jesum. Wenn der unsere Herzen erfüllt und erfreut, dann können wir laufen und können den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wie Apostel Paulus das an den Timotheus schreibt. Ich habe in der letzten Zeit viel nachgedacht über die Schwierigkeiten, die im Volk Gottes sind und auch waren, wenn man in die Kirchengeschichte schaut. Und ich denke, dass der Hauptgrund der ist, der Jesus hat das ja selber auch gesagt, dass die Liebe der vielen erkaltet ist. Und er sagt zu denen in Ephesus, zu der Gemeinde in Ephesus, hast so viel gute Dinge, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die Schwierigkeiten kommen, wenn die Liebe des Herrn Jesus uns nicht mehr erfüllt. Wenn das eben nicht so ist wie hier, dass wir ihn vor Augen haben, als das Ziel unseres Glaubenslaufes. Und wenn wir denn dann den ersten Korintherbrief lesen im 13. Kapitel, dann sehen wir, wozu die Liebe uns fähig macht. Die Liebe macht uns nicht dumm, ihr Lieben. Die Liebe gibt uns auch die Kraft zu stehen wie ein Martin Luther in Worms, so soll er es ja nicht ganz genauso gesagt haben, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ich muss für die Wahrheit Zeugnis geben. Aber die Liebe wird mich bewahren, dass ich diesen Satz nicht als Mittel zum Zweck benutze, um selber für mich was zu holen und im Mittelpunkt zu stehen oder der Erste zu werden, wie das bei Diotrephes der Fall war. Das können wir im, glaube ich, 2. Johannesbrief nachlesen. Nein, wenn wir das Ziel anschauen, dann haben wir den Herrn Jesus vor Augen und sehen, wie viel er bezahlt hat für mich. Dann kann ich die Nase nicht hochtragen. Aber das gibt mir auch, ich sage es nochmal, Kraft und Vollmacht zu stehen. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit, gehört zur Waffenrüstung. Kann ich nicht sagen, ich habe die anderen Teile ja an, von der Waffenrüstung ja auch den Helm auf. Ich komme nochmal darauf zurück, auf dieses eine Buch. Ich habe noch ein anderes Buch, ich nenne jetzt auch mal den Namen von Max Lucado, habe ich jetzt geblättert, sind so Andachten drin, sind ganz nett, sind so, ist ja Amerikaner, manchmal ein bisschen locker, flockig geschrieben. Aber dann habe ich so gesagt, Herr, wenn ich das so lese, ich habe das so diagonal gelesen, ich vermisse das Salz. Wer den Herrn Jesus mit aufrichtigem Herzen liebt, der wird auch Salz haben. Wie der Jesus gesagt hat, habt Salz in euch selbst und seid in Frieden untereinander. Seht ihr? Selbstgerecht, aber auch nicht fünfe gerade sein lassen, sondern sagen, so spricht der Herr, so sagt Gottes Wort. Immer unter der Autorität des Heiligen Geistes, der uns bewahren wird, selber in den Mittelpunkt zu treten, sondern wir werden dann immer den Herrn Jesus in die Mitte stellen. Nun haben wir, also hier, das wollen wir vielleicht uns auch noch sagen, ich jage das Ziel anschauen hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ein jeder aber wird nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Also es geht hier auch um etwas, es geht hier auch um Lohn. An anderen Stelle heißt es im Alten Testament, denn es gibt Lohn für euer Tun, wenn es um das Haus Gottes geht. Und es wird nicht vergessen sein, was wir aus Liebe zu dem Herrn getan haben, Büchertisch, Nachbarin was Liebes gesagt, hier einen Besuch gemacht, da einem Bruder ein Trostwort gesagt oder eine Schwester. Es gibt Lohn für unser Tun. Es gibt einen Kampfpreis, wenn wir den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Und es ist die Freude unseres Herrn Jesus, uns den Lohn zu schenken. Nach oben in Christus Jesus. Und nun kommt der Apostel dahin, dass er ihnen sagt, ja, die auf das Irdische sind, die Feinde des Kreuzes Christi sind, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Das heißt also, wir haben hier auf dieser Erde kein Bürgerrecht. Gut, die meisten hier, glaube ich, sind Bürger der Stadt Hagen. Ich bin Bürger der Stadt Wetter. Aber wir wollen in unseren Herzen das klar machen, dass dieser Ort nicht der Ruheort ist. Dass diese Erde der Ort ist, wo das Kreuz unseres Herrn Jesus gestanden hat. Und dass er uns einen ganz anderen Platz verordnet hat, nämlich bei ihm zu sein. Und deswegen müssen wir uns das immer wieder sagen, wie der Jesus es ihnen ja den Jüngern gesagt hat, ihr seid noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, da sind wir aber jetzt noch nicht, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Heiland, das bedeutet natürlich auch für uns als der Retter, und dann wird der Schlusspunkt unserer Errettung gesetzt, was wir im Glauben in unsere Herzen angenommen haben, denn der Glaube ist ein Wissen von Dingen, die man nicht sieht. Unsere lebendige Hoffnung wird zu Ende sein, weil wir dann das Endziel, wie Petrus das sagt, unsere Errettung, die Errettung unserer Seelen erreicht haben. Er ist der Heiland. Den Herrn Jesus Christus soll uns Heiland erwarten und dann wird auch unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet. Wir werden also diesen Leib der Schwachheit nicht mehr an uns tragen. Wenn man älter wird, dann wisst ihr ja, dann tut's hier weh, hier die Schulter tut weh, hier in den Gelenken, da tut's weh. Aber es ist auch der Leib der Niedrigkeit, der Schwachheit, wo man nicht so in der Kraft des Glaubens war. Auch das wird alles vorüber sein. Alles vorbei sein. Wir werden einen neuen Leib bekommen, einen Leib der Herrlichkeit und wir werden bei ihm sein alle Zeit. Er wird diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Richtig begreifen können wir das ja nicht. Das ist der ewige Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, von dem der Vater gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn. der allezeit das Wohlgefällige ihm für den Vater getan hat, für Gott, dass der gesagt hat, und ihr sollt so werden wie ich, und ihr sollt solch einen Leib bekommen, der Herrlichkeit, wie ich ihn habe. Da können wir nur immer wieder staunend danken und anbeten. Aber das wird eben geschehen nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und er wird auch die Gräber öffnen und wird die herausrufen und ihnen einen neuen Leib geben, die bereits entschlafen sind. Ja, und wenn wir diese herrlichen Dinge so vor unserem Auge vorüberziehen lassen, ich lasse jetzt mal die ersten Verse des vierten Kapitels, weil wir sehen auch selbst in Philippi, wo viel Tätigkeit der Liebe war und wo man die Teilnahme am Evangelium von der ersten Stunde an bis jetzt, konnte der Apostel Paulus sagen, auch vorhanden war. Da gab es aber auch Probleme und Schwierigkeiten. Aber das lassen wir jetzt mal, denn der Apostel gibt, was das angeht, das richtige Heilmittel, die richtige Medizin. Er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit, und wiederum will ich sagen, freut euch. Nun kann man ja Freude nicht befehlen. Ach, was waren wir wieder lustig, darum geht es nicht. Sondern es ist die innere Freude, die aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und aus der Gemeinschaft mit den Geschwistern entspringt. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde oder auch als Familie Gottes, wie das am Freitag war, dann kann man oft spüren, wie sich ein Friede über die Gläubigen legt und wie manche, die durch Schwierigkeiten gehen, plötzlich wieder lachen können. Und das wollen wir uns doch erhalten. Nur, der Schlüssel liegt dazu, freut euch aneinander, wollen wir, freut euch in dem Herrn. Das heißt, wir haben ihn, unseren Herrn Jesus, vor Augen. Wir sehen seine Herrlichkeit, seine sittliche Schönheit. Und wir können immer wieder nur sagen, Herr Jesus, und du hast mich geliebt. Du hast mich so geliebt, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Oh, wie wunderbar ist das, dass ich dir gehören darf. Freut euch in dem Herrn. Aber es geht noch weiter. Alle Zeit. Auch dann, wenn wir am Boden sind. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Hier an die Philipper kann er schreiben, das können wir im vierten Brief lesen. Im vierten Kapitel lesen, da sagt er in Vers 18, ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss. Ich bin erfüllt. Er hatte eine Gabe von den Philippern bekommen, aber dieses so, ich habe alles im Überfluss, ich bin erfüllt, das hat nichts mit irdischen, materiellen Dingen zu tun, die er ja auch brauchte, sondern das hatte damit zu tun, dass der Jesus ihm so sehr nahe war. Ja, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das will gelernt werden, aber es ist auch eine Erfahrung. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Und wie ich vorhin schon einmal sagte, manche Schwierigkeiten in Gemeinden und auch im Umgang miteinander, denke ich, rühren daher, dass wir nicht in der Liebe des Herrn Jesus so zu Hause sind. Wenn wir die Kraft der Liebe in uns haben, dann können wir auch Unrecht ertragen und lernen von ihm, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Und dann werden wir erleben und erfahren, dass der Herr eingreift. Wiederum will ich sagen, freut euch, und das hat dann auch Auswirkungen. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Die Menschen werden an uns merken, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Du gehst doch durch solche Schwierigkeiten. Warum bist du dann doch so getrost und so froh? Ich habe dir ein so hartes Wort gesagt und du hast mir so lieb geantwortet. Wo nimmst du nur die Kraft her? Ja, das ist nicht meine Kraft, sondern die habe ich von meinem Herrn bekommen. Ja, der Herr ist nahe. Das ist ein Trostwort, das uns immer wieder aufrichtet. Noch ein Weilchen still vertraue dem, der deine Pfade lenkt. Noch ein kleines Weilchen. Noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Wir wollen nicht müde werden. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen. Und gerade vorhin gesehen, wie unser Bruder Klaus am Arm seiner Frau nach draußen ging. Ich bin ja auch schon mal, habe ich mich schon mal eingehängt, wenn er dann runtergeht. Ja, sagt er, so können wir miteinander den Weg gehen. Nicht? Ja, so ist das auch. Wir brauchen uns gegenseitig. Mal ist der eine schwach und der andere stark und manchmal ist das umgekehrt. Und so wollen wir uns gegenseitig eine Hilfe sein, denn der Herr ist nahe und seid um nichts besorgt. Ja, wir sollen uns doch auch Sorgen machen. Paulus machte sich auch Sorge um die Versammlung zum Beispiel. Aber er legte diese Sorge auf seinen Herrn und so dürfen wir auch unsere Sorge auf ihn legen. Und dann heißt es, und er ist besorgt für euch. Solch einen Herrn haben wir. Solche Kraft und Freude schenkt er jeden Tag. Und wir wollen täglich sein Angesicht suchen. Und wenn wir uns begegnen, wollen wir uns gegenseitig Mut machen. Lasst uns den Weg miteinander gehen in Liebe, in Aufrichtigkeit zur Ehre des Herrn und miteinander auf ihn warten, bis dass er kommt.